Die heutige Episode wird unterstützt von Relify.com. Wir bedanken uns vielmals für die Unterstützung. Was macht Relify? Relify ist eine digitale Plattform, die es euch ermöglicht, Webinhalte maximal netzrelevant zu formulieren. Das bedeutet, dass damit die Reichweite für euren Content einzigartig gesteigert wird und die Relevanz für die Zielgruppen exponentiell erhöht wird. Also um es kurz zu machen, Relify formuliert ihre Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Tolle Sache, schaut es euch an, Relify.com, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal, Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und einen kostenlosen Trial vereinbaren. Viel Spaß damit und jetzt geht's los. Im neuen Erde 5.0 Perspektivwechsel-Podcast treffen sich Karl-Heinz Land und Roland Fiege regelmäßig mit spannenden Menschen und sprechen über die Herausforderungen der Zukunft, Fluch und Segen. Wir sprechen über die Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz und der Datenökonomie. Ist die Digitalisierung letztendlich der Hebel zur mehr Nachhaltigkeit und der Weg zu einer ökologisch-sozialen Marktwirtschaft? Eine kritische Betrachtung der Gegenwart mit einem optimistischen Blick in die Zukunft. Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel, Ihr Podcast rund um Digitalisierung, künstliche Intelligenz und alle Themen, die uns so im Alltag und im Internet aktuell beschäftigen. Heute wie immer mit Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Ja, guten Morgen, Roland.
Und als Gast zugeschaltet, auch aus dem schönen Köln, ist Hubertus Zilkens. Einen wunderschönen guten Morgen, Hubertus.
Guten Morgen zusammen.
Der Hubertus Zilkens, wieder ein sehr illustrer Gast, den wir heute haben, promovierter Theologe, studierter Jurist, ein Autor, aber im Vorgespräch meinte er, das Wichtigste, was ihm ist, zu nennen ist, er ist Rheinländer und da ist er auch bekannt als der Rheinische Pilger auf YouTube, ein echter Hit, und was Unternehmensberatung und seine Motto beraten, bewegen, begeistern, mit Theologie und Management und Werten und Wandel und Digitalisierung zu tun hat. Das, denke ich, wird sich heute uns doch in dem Gespräch ergießen. Einen wunderschönen guten Morgen nochmal nach Köln, Hubertus.
Guten Morgen, lieber Roland. Morgen.
Ja, wir starten dann auch gleich mit unserer beliebten Thema des Tages Rubrik. Ich starte wie immer bei dir, Karl-Heinz. Was ist für dich so die Schlagzeile und das Thema des Tages gewesen?
Also, die Woche ist natürlich mal wieder super spannend. Ihr habt es mitbekommen, Herr Trump hat sich mal wieder zurückgemeldet nach 4 Wochen Pause. Also ganz ehrlich gesagt, mir hat er schon fast ein bisschen gefehlt.
Ach nee,
bitte. Es hat sich nichts geändert. Er ist immer noch diese Wahlmanipulation. Und Biden hatte die schlimmste Amtseinführung in der Geschichte aller Präsidenten nach seiner Meinung. Also es wäre ganz desaströs gewesen. Ich persönlich finde ja, der Biden und die Vice President machen wirklich einen super Job in den USA. Man merkt das in vielen Bereichen, aber da vielleicht nachher mehr zu. Aber das, was natürlich Deutschland im Moment am meisten bewegt, ist der Lockdown und die Corona-Maßnahmen. Bisher waren die Deutschen ja recht geduldig. Damit ist es scheinbar jetzt vorbei. Dieses Rauf, Runter, wir sind es irgendwie leid. Zumindest drängt sich das auf. Morgen tagt die Kanzlerin mit ihrem Ministern und da wird es darum geben, in welche Richtung geht's? Also Lockerung oder Nichtlockerung, das ist hier die Frage. Ja, mich erinnert das so ein bisschen an den Film Und ewig grüßt das Murmeltier. Ja, wir leben irgendwie in so einer Wiederholungsschleife, habe ich das Gefühl. Ja. Homeoffice seit einem Jahr, also ich habe jetzt tatsächlich Leute kennengelernt, die sagten, seit einem Jahr waren wir nicht mehr in unserem Büro. Ne? Die arbeiten bei einem großen Konzern der Telekommunikationsindustrie in Bonn, ja. Und ich weiß nicht, wie es euch so mit Homeschooling geht. Das haben wir jetzt auch fast ein Jahr. Kein Shoppen, kein Restaurant, nur zwischendurch mal. Ja, die Deutschen sind müde. Und ich habe gestern ein sehr schönes Essay gelesen in der Welt von Stefan Grünewald, den wir ja auch schon interviewt hatten im Podcast. Und der sagte, wir leben jetzt in einem seelischen Dilemma, ne? Also willst du passiv oder aktiv werden? Die einen Menschen, die sagen, ja, wir ziehen uns zurück, wir bleiben zu Hause und ertragen das geduldig. Und die anderen, die wollen es aktiv gestalten. Das sind die, die wollen die Läden wieder öffnen. Die sagen, wir haben doch die Corona-Maßnahmen, die Restaurants, die Einzelhändler. Und da gibt's sehr viele innere Widersprüche. Also das kann ich nur empfehlen, dieses Essay. Und diese Vollkasko-Mentalität, die ja scheinbar Unangreifbarkeit verspricht, die prangert er halt an in diesem Essay. Aber ich denke, da werden wir nachher viel Gesprächsstoff zu haben. Ich persönlich denke, wir müssen jetzt wirklich mal nach vorne gucken, das proaktiv gestalten, und der Politik würde ich empfehlen, sorgt doch einfach dafür, dass diese Millionen von Impfdosen von AstraZeneca und das vollkommen im Moment darum. Und Impfen ist ja offensichtlich das Einzige, was wirklich hilft. Also wäre es gut, wenn schnell geimpft würde. Und wenn es Menschen gibt, die nicht geimpft werden wollen mit AstraZeneca, dann sollen die jetzt sagen, dann impfen wir halt die anderen, die es wollen. Ja, nur, dass wir mal endlich vorankommen. Also vielleicht muss die Politik da auch noch die ein oder andere Lernkurve drehen. Sie sollte sie nur schnell drehen.
Na, ich hoffe ja, dass im Grunde genommen, so wie Trump, irgendwann mal mit mehr oder weniger einem Schlag rum ist, und zwar dann, wenn wir tatsächlich viele Menschen geimpft haben. Aber ich glaube, das wird uns noch ein paar Wochen begleiten. Hubertus, wie war so dein Morgen? Wie waren deine ersten Schlagzeilen des Tages?
Mein Morgen war sehr beruhigend. Im Anschluss an Karl-Heinz möchte ich sagen, ewig grüßt das Murmeltier. Also was sehr beruhigend ist, also neben der Corona-Diskussion, ist sehr beruhigend, dass die SPD ihr neues Wahlprogramm gestern vorgestellt hat. Und im Grunde genommen, man kann sagen, im Westen nichts Neues, ne? Also die SPD will weiterhin Umverteilung, höhere Steuern mit grünen Anliegenpunkten. Also die Sozialdemokraten schließen nahtlos an 2013 an. Von daher würde man meinen, die politische Erde hat sich eigentlich gar nicht weitergedreht. Also das ist das Spannende. Deutschland sucht verzweifelt die Mitte. Alle Parteien, also außer einer, streben konstant in die Mitte, und die SPD macht es mit einem Programm, was dem aus 2013 völlig identisch ist, zum Thema Umverteilung. Also das war sehr beruhigend heute Morgen, die Reichensteuer wieder einzuführen und so weiter. Es mangelt also wirklich massiv an neuen Ideen, und das passt gut zum Thema Corona. Was der Karl-Heinz eben gesagt hat, das Lustige ist, dass in einem Gnadenakt die Friseure wieder öffnen dürften. Das ist also die Legitimität der Grundrechtseinschränkung ist ausgereizt, nach meiner Auffassung, also völlig ausgereizt. Und jetzt muss der frische Haarschnitt darüber hinwegtäuschen. Und das ist natürlich, wie ich finde, ganz interessant, dass die Leute jetzt schon nachts übrigens, in einigen Städten haben die Friseure nachts geöffnet, um 3 Uhr ging es dann in den Morgen hinein, um dann frisch rasiert die Sonne zu begrüßen, also quasi teilweise kahlköpfig, teilweise aber auch mit ganz frischer Frisur, ne? Dass in diesem Gnadenakt das wieder losging. Ansonsten ist diese Diskussion, finde ich, desaströs, aber da kommen wir bestimmt drauf zu sprechen. Gleich.
Ja, das ist schon ein Thema, was man sich ja vor einem Jahr überhaupt nicht vorstellen konnte, dass wir uns darüber unterhalten, dass die Friseure als erstes aufmachen. Natürlich das Grundrecht auf gute Frisur und gutes Aussehen ist natürlich schon wichtig, aber da sieht man mal, wie weit wir uns schon selbst runtergeregelt haben und womit man sich schon fast zufriedenstellt. Aber zum Thema Grundrechte, also meine Schlagzeile des Tages, Karl-Heinz, die hast du heute Morgen rübergeschoben. Mhm. Ich würde gerne das Thema Grundrecht auf Datensouveränität nochmal auf den Tisch bringen. Handelsblatt titelt: Appell von 4 Regierungschefinnen an die EU, Europa muss seine digitale Souveränität stärken. Also dass wir quasi nicht mehr nur eine Datenkolonie sind, also so wie früher die Kolonialmächte die Erze quasi aus geraubt haben und Menschen geraubt haben, werden wir ja unserer, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, quasi unserer Datensouveränität, sind wir schon beraubt worden.
Ja,
also. Und die Internetkonzerne machen Milliarden Umsätze mit uns, mit unseren Daten. Ja. Und ich glaube, da sollte die EU mal allen voran Deutschland, hätte ich jetzt fast gerne gesagt, ja, aber wir brauchen ja immer ein paar Jahre länger. Das ist eine gute Schlagzeile und eine gute Richtung.
Ja, also man muss sich ja eins klar machen. Wir leben tatsächlich im Übergang von einer Industriegesellschaft in eine Wissens- und Informationsgesellschaft. Das wissen wir auch, das wissen auch die Börsen. Also wenn du dir die Marktkapitalisierung der Unternehmen in den USA anguckst, ne, vor 20, 30 Jahren, da waren die wertvollsten Unternehmen der Welt, so Firmen wie General Electric, General Motors, ExxonMobil und so weiter. Also sehr hart physisch, physiklastig, automotive, also viele Automobilkonzerne. Heute, 30 Jahre nach dem Internet, 35 Jahre nach dem Internet, sind tatsächlich die Softwarekonzerne am Drücker. Also die, die über Wissen und Informationen verfügen. Also Apple, Google, Facebook und übrigens auch Amazon, weil die handeln ja oder die haben eine Plattform, auf der gehandelt wird. Es geht eigentlich um das Wissen über den Kunden. Das macht den Wert auch von Amazon oder Alibaba aus. Das haben wir noch nicht wirklich verstanden. Unsere Industrie ist immer noch mit Autos beschäftigt, mit physischen Produkten und so weiter. Und du sagst das ganz richtig, die Amerikaner und neuerdings auch die Chinesen. Also TikTok ist ja tatsächlich eine chinesische Plattform. Die machen uns jetzt vor, wie wir in dieser Wissens- und Informationsgesellschaft quasi Werte kreieren. Und das auf hohem oder sogar höchstem Niveau. Ne? Wenn man sich die Marktkapitalisierung von Microsoft, Alibaba, Amazon, Facebook, Google, Apple und so weiter anguckt, die sind ja zusammen mehr wert. Nur diese 5, 6 Unternehmen sind mehr wert als alle deutschen Unternehmen zusammen. Also wie der ganze DAX und alles, was wir da so haben. So, und die Datensouveränität, dass wir quasi, wir haben zwar Probleme, wenn Herr Spahn fragt, darf ich die Daten haben, Gesundheitsdaten anonym über die Patienten, zum Beispiel bei Krebstherapien, da wird gesagt, nee, sagt der Deutsche Bundestag, die geben wir nicht ab. Jeder Einzelne von uns gibt aber jeden Tag seine Daten bei Google, Apple, Facebook ab und die spielen die dann zurück, die monetarisieren die und wir kriegen die Ergebnisse in Form von Werbung. Das ist das Spiel. Und die DSGVO, also unsere Datenschutzgrundverordnung, die hilft da nicht unbedingt. Das heißt, wir müssen auf den nächsten Level kommen. Und da sprichst du von Datensouveränität, was ich für richtig halte. Da muss sich was ändern. Wir müssen wieder sehen, dass wir einen Teil der Wertschöpfung hier nach Deutschland kriegen. Und da gibt's ja ein paar spannende Entwicklungen. Da sollten wir demnächst mal was publizieren, wie man das konkret machen könnte.
Ich glaube, da wird uns was zu einfallen, Karl-Heinz. Ja. Mensch, und Hubertus, mal zu dir. Du bist ja doch ein, ich weiß nicht, einerseits ein YouTuber, was ich super finde, mit ganz speziellen Themen, einer ganz speziellen Ausrichtung. Wie spielt es denn bei dir zusammen, sagen wir mal, deine theologische Ausbildung, deine langjährige Tätigkeit in der Unternehmensberatung? Und wie spielt das Thema Digitalisierung und vor allem die Geschwindigkeit, in der sich alles verändert und bewegt, bei dir mit rein? Mhm.
Ja, der Karl-Heinz hat es gerade ganz richtig gesagt. Also wir leben in einer absoluten Zeit des Umschwungs. Das, was in Generationen vorher Jahre und Generationen gebraucht hat, erleben wir jetzt in wenigen Jahren, in wenigen Monaten. Also eine Rapidität, in der wir die Menschen mitnehmen müssen. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Ein Riesenthema ist es, den Menschen Orientierung zu vermitteln. Das Wort Orient heißt auf Deutsch, Osten, ne? Im Osten geht die Sonne auf, wissen unsere Vorfahren seit Jahrtausenden. Man orientierte sich an der Sonne, wir brauchen Orientierungspunkte. Ich sage immer meinen Studierenden, das Wort Energie spielt eine Riesenrolle. Energeia, also oder Energon, in dem Werk innewohnend. Mhm. Braucht in eurem Leben zentral eine Orientierung. Bei allem, was sich in eurem Umfeld verändert, bei allem, was sich tut, bei allem, was passiert, brauchen wir einen eigenen Standpunkt. Und ich glaube, das ist ein Riesenthema, was diese Gesellschaft im Augenblick umtreibt und was meiner Auffassung der Gesellschaft fehlt. Auch in der Corona-Debatte. Es gibt keine Perspektive. Ja, es, ja bitte.
Aber lass mich da mal was zu fragen, weil das halte ich für wichtig. Normalerweise, früher war das ja relativ einfach. Wir hatten ein Dreiparteiensystem. Da waren die Schwarzen, die in der Mitte, die Gelben und außen waren die Roten. Und die haben sich gegenseitig dann irgendwie gezogen und geschoben. Und irgendwie hat man sich zu vernünftigen, in Anführungsstrichen, Kompromissen hinreißen lassen. Jetzt haben wir inzwischen 6, 7 Parteien. Da sind ja ein paar dazugekommen. Und die Frage ist natürlich, ist die Orientierung noch so da? Und ich habe gestern ein interessantes Statement von einem alten Bekannten gelesen, Roland, du kennst ihn auch, Mirko Lange, der hat einen Post gemacht und da hat er gesagt, er glaubt nicht mehr, früher wäre er gläubiger FDP-Wähler gewesen, weil er sagt, den
braucht er in
Bildung und Demokratie und Verwaltung und Förderung und Datenschutz am meisten zu im Thema Digital. Aber er würde die nicht mehr wählen. Er sagt, wegen dem Populisten Christian Lindner, der also immer so diese populistischen Themen nach vorne trägt. Und er sagt, er wünsche sich eine Parteien- und Wahllandschaft, wo man nicht mehr Parteien wählt, sondern Themen. Also wo ich sagen kann, das Digitale, das Mindset von der FDP, das Verteilungssystem von den Linken oder von der SPD und die Wirtschaftsanalyse und die Wirtschaftskraft von der CDU beispielsweise. Und ganz offen, das ist was, was ich schon lange denke, ehrlich gesagt, weil ich glaube, diese Parteiendoktrin verhindert viel. Wie siehst du das? Dein Thema ist ja, Hubertus, immer wieder das Thema der Werte. Was hat das damit auf sich?
Also ich glaube, dass wir sprechen über, sagen wir mal, Veränderungen im parlamentarischen, im republikanischen Raum seit 1949 über das Parteiensystem. Ich glaube, dass wir eine ganz neue Diskursethik brauchen. Also wir brauchen einen Diskurs, in dem Regierende und Regierte anders miteinander umgehen als im Augenblick. Ein gutes Beispiel ist meiner Auffassung nach das Corona-Kabinett, also eine außerparlamentarische Situation, die durch nichts legitimiert ist, wo die Bundeskanzlerin wichtige Protagonisten des Landes, politische Protagonisten versammelt und mit denen Corona-Politik betreibt, außerhalb des Parlaments. Das finde ich, ich glaube, andere hätten sich da im Grabe rumgedreht, aus allen Parteien, also ein Willy Brandt oder ein Konrad Adenauer oder auch ein Helmut Schmidt hätte das so niemals durchgehen lassen. Ich glaube, die politische Kommunikation hat sich geändert. Ich glaube nicht, dass die Pluralität des Parteiensystems, ich glaube nicht, dass die Pluralität das Gefährliche ist. Ich glaube, das Gefährliche ist, dass die Regierenden es nicht vermögen, im Augenblick eine starke Orientierung zu geben. Gerhard Schröder ist für mich, obwohl ich keinen SPD-Wähler war, noch nie, aber ein fantastischer Kanzler gewesen, der das repräsentiert hat. Ich habe Gerhard Schröder immer dafür bewundert, dass er seine Meinung gesagt hat, egal, ob er dafür kritisiert wurde, gescholten wurde oder ob man ihm zujubelte. Und das vermisse ich heutzutage. Ich vermisse bei dieser Kanzlerin, ich möchte es gerne an der Person festmachen, eine Orientierung. Und das halte ich für eine Katastrophe. Die Menschen brauchen das. Die Menschen brauchen jemanden, der vorangeht. Die Menschen brauchen auch jemanden, der ihr Elend, ihr in Anführungsstrichen, wahrnimmt. Wenn wir alle von der Katastrophe Corona reden, warum gehen die Politiker nicht dahin, wo die Brennpunkte sind? Das ist bisher noch nie medial vermittelt worden. Das ist meine massive Kritik.
Also der Einzige, der ja sich so ein bisschen zumindest aus dem Fenster wagt, ist ja Söder, ja, der ja schon immer sagt, okay, wir machen jetzt das, Punkt, aus. Und dann, wenn es halt so ist, ist es so, wenn es anders ist, ist es anders. Aber das ist ja einer, der zumindest mal einen Schritt vorausgeht, wie auch immer man da jetzt politisch zu steht. Aber diese Orientierung, die du sagtest, die ja von der Politik jetzt nicht kommt, die wurde ja in der sogenannten Flüchtlingskrise, wurde die Orientierung ja von der AfD übernommen, ja, zum Teil. Aber die Orientierung und diese Wertevermittlung, die hat ja früher, kam dir zum Beispiel auch über Kirche, über Glaube. Ja? Und heute ist es ja so, wir hatten ja auch schon den Fabian Kienbaum hier im Gespräch, wir hatten den Frank Dobheide im Gespräch. Es scheint ja so, als seien viele Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Suche nach dem Purpose, dem New Purpose, also der Sinnhaftigkeit ihres Strebens. Und das wollen sie natürlich dann auch ihren Mitarbeitern in ihrem Management vermitteln. Jetzt hatten wir ja früher als Purpose, ja, langfristig Familienunternehmen über Generationen, dann kam diese Shareholder-Value-Geschichte aus USA, also alles wird dem Mammon unterjocht. Wie siehst du es? Was vermittelst du deinen Auftraggebern, deinen Kundinnen, deinen Kunden? Wie kann man Menschen, die quasi keine Orientierung haben oder auch keinen Glauben haben, eine Purpose, einen Sinn vermitteln? Oder wie kommen die zu einem Sinn?
Also Also es gibt einen sehr guten Satz, der ist gefallen am 15. Oktober 1978, schon sehr lange her, vom damals neu gewählten Papst Johannes Paul II., der, wenn man so will, mit Gorbatschow zusammen für die Öffnung des Ostens gesorgt hat, massiv auch hinter den Kulissen gewirkt hat, dass der eiserne Vorhang fiel. Der hat als erste Worte gesagt, non abbiate paura, auf Italienisch. Non abbiate paura heißt, hab keine Angst. Ich glaube, wir leben im Augenblick in einer Zeit des Alarmismus, der medial natürlich wahnsinnig befeuert wird, dieser Alarmismus. Also Beispiel Corona, massive Grundrechtseinschränkungen werden mit der Wissenschaft begründet und so weiter. Aber absolut, wenn wir absolut und retrospektiv schauen, gab es ganz andere Katastrophen, die dieses Land gemeistert hat. Die Menschen haben im Augenblick Angst und sind verunsichert. Und das spüre ich auch bei meinen Kunden. Die Menschen haben Angst, weil jemand fehlt, der Orientierung vermittelt. Und ich spüre, dass die Kirche und da die Kirchen als Wertevermittlungsinstanz völlig wegfallen, völlig ausfallen. Wir haben in unserem Vorgespräch über das Thema Missbrauch und so weiter. Mhm. Es gibt Situationen der Delegitimierung der Institution. Und das ist natürlich eine Riesengefahr. Wenn die Hirten von der Hirte nicht mehr anerkannt werden, das ist eine Katastrophe. Früher waren Persönlichkeiten da.
Aber die Frage, Hubertus, liegt das denn vielleicht auch an dem, was der Stefan Grünewald ja als Vollkasko-Mentalität, die eine scheinbare Unangreifbarkeit quasi mit sich bringt und wir wollen uns eigentlich ständig Vollkasko versichern, wir wollen alle Risiken ausschließen, ne? Wie brav wir auch beim Fahrradfahren mit Helm fahren und so weiter. Ne? Wir machen das alles und hoffen aber dann auch, es passiert nichts. Wenn dann aber trotzdem was passiert, sind wir tief enttäuscht und dieses Arrangement der Lebensform Lockdown, ja, das ist ja auch eine neue Lebensform. Wir kokonen uns, wir schließen uns ein, wir machen es uns zu Hause gemütlich. Übrigens der Online-Möbelhandel, Click and Pick, die erleben im Moment einen Boom, ja. Also die Geschäfte haben zwar zu, aber online bestellen und dann abholen, das geht, ja, oder sich liefern lassen. Genau. Und das Thema ist natürlich, der Stefan hat ja so eine blumige Sprache, er spricht dann von den fundamentalistischen Erlösungsansprüchen à la Covid-Zero. Ne? Also in Köln, die Oberbürgermeisterin Reka, die spricht ja von Covid-Zero. Die will also alles unter 10% in den See bringen. Ne?
Genau, also das ist das, wenn man es ganz kurz prägnant formulieren würde, wir leben in einer Zeit der radikalen Diesseitigkeit. Wir leben so radikal diesseitig wie noch keine Generation vor uns. Also wir glauben, dass das, was wir gerade erleben...
Ja, was ist für dich diesseitig? Bitte?
Diesseitig heißt...
Erklär ein bisschen
diesseitig. Also ich lebe mein Leben jetzt. Ich lebe mein Leben bezogen auf eine, sagen wir, Flügelspannweite von 1 bis 3 Jahren nach vorne. Vielleicht von einem halben Jahr nach hinten. Das, was von einem halben Jahr oder von einem Jahr... Wissen wir schon gar nicht mehr. Ist ja auch nicht schlimm. Mein Petitum wäre zu sagen, wir müssen unsere Wurzeln eingedenk sein. Wir müssen daran denken, wo wir herkommen. Wenn wir strategisch nach vorne schauen, wenn wir die digitalen Umwälzungen dieser Generation, die vor uns liegt, wenn wir das überschauen wollen, dann müssen wir uns vergewissern, auf welchen Schultern wir stehen. Und ich glaube, wir haben ein riesiges Fundament, was wir viel zu oft vergessen. Hier stehen im Rheinland, überall stehen Denkmäler unserer Geschichte, unserer Kultur, an denen wir achtlos vorübergehen. Wir haben eine Bildersprache, die muss wieder neu dechiffriert werden. Ich glaube, wenn ich meinen Kindern, ich habe 4 Kinder, wenn ich den Kindern durch irgendwelche Kirchen in Köln gehe oder im Rheinland in irgendwelche Burgen zeige oder durch Museen gehe, da erleben wir eine Bildersprache, die kennen die aus ihren Computergames, kennen die auf eine ganz andere Art, aber die muss neu dechiffriert werden. Wenn ich den von Peter Paul Rubens, der in einer ganz extrem schwierigen Zeit lebte, im frühen 17., wenn ich dem ein Bild erkläre über die Heiligen Drei Könige, dann steht eine tiefe Symbolik dahinter, die heute gar nicht mehr verstanden wird. Und das ist ein Problem, mit dem wir umgehen müssen. Also ich muss unserer jungen Generation Dinge neu erklären und dechiffrieren.
Du sagst ja immer wieder, auch in Gesprächen, in denen die wir beide führen, keine Gegenwart ohne Vergangenheit. Genau. Und du begründest auch, dass die Werte, ne, die Werte sind ja letztendlich Filter, die uns, die wir sozialisiert bekommen haben oder eben auch nicht sozialisiert bekommen haben. Also wir tragen die Werte oder wir tragen sie nicht. Und du sagst, das kann nicht sein, Zukunft ohne Vergangenheit funktioniert halt nicht. Erklär mal ein bisschen, warum du das für so wichtig hältst, auch für unser Wertegerüst.
Genau. Also wir haben, ich will es mal vielleicht am Beispiel unseres allen gemeinsamen Kölner Doms machen, das meistbesuchte Bauwerk Deutschlands. Es ist ja so, man hat 632 Jahre gebaut, um ihn zu vollenden, 632 Jahre gebraucht. Man hatte aber eine Idee. Mhm. Und wenn ihr den Baumeister im Jahre 1248 gefragt hättet, was machst du da, dann hätte der uns allen geantwortet, wir bauen einen Dom. Also eine Perspektive zu sagen, egal wie lange das hoch, seid mal ob Kölsch, ne? Egal wie lange wir da dran sitzen, wir haben eine Perspektive, die uns unseres Alltags enthebt. Ja? In dieser Zeit übrigens, was hochinteressant ist, sind drei Dinge festgelegt worden, die heute noch von Bestand sind für uns. Nämlich das Bild von der Person, ja. Personare heißt durchscheinen, durchtönen, das, was wir gerade im Radio machen, also durchtönen, wir hören uns, ja. Ein Mensch als Person zu sehen. Das zweite ist die Caritas, die Nächstenliebe, das heißt, ich sehe einen Armen und helfe ihm, also Misericordia, sagte man, Mitleid zu haben. Und das dritte ist eine unabhängige Beamtenschaft. Das sind Fundamente unseres europäischen Denkens, die vor über 600 Jahren gelegt wurden, von denen wir heute noch zehren. Und das, was der Karl-Heinz immer sagt zum Thema Dematerialisierung, was hochinteressant ist, im Rahmen der Digitalisierung erleben wir eine Dematerialisierung, die unsere Vorfahren schon vor 700 Jahren antizipiert haben, auf andere Art, indem sie gesagt haben, das Wesentliche hat keine äußere Gestalt. Das, was unser Leben schön macht, das, was unser Leben wertvoll macht, kann man nicht anfassen. Die Kölschen sagen, Kölle ist ein Gefühl. Also das Wichtigste im Leben ist ist Gefühl. auch wenn wir retrospektiv der einst auf dem Totenbett liegen, was noch lange dauern möge, wir werden uns immer an schöne Momente erinnern, niemals an das neue Auto, an den neuen Laptop oder an das neue Haus mit Schwimmbad, mit Pool und so weiter. Ne? Also das sind Dinge, die wir uns manchmal besinnen müssten, meine ich. Fundamente unseres Denkens und unseres Wertens. Zukunft braucht Herkunft. Ganz wichtig.
Aber du sagst jetzt, sprichst große Dinge gelassen aus. Ja. Ich habe immer wieder gesagt, wie kann jemand auf die Idee kommen, im 12. Jahrhundert ein Gebäude, das 160 Meter fast hoch sein wird, zu planen. Zu dem Zeitpunkt waren die höchsten Gebäude in Köln 2,5 Stockwerke. Okay. Ne? Das muss man sich mal. Also das war verrückt, das war eigentlich Wahnsinn. Ja. Und das konnte man auch nur begründen mit einer irren Vision. Ja? Genau. Die haben ja teilweise, der erste Baumeister hat erlebt, ich glaube, dass die ersten 5 Steinreihen standen, weil die haben die ganze Zeit am Fundament gearbeitet. Ich habe mich mal belehren lassen, also Roland weiß das, glaube ich. Ich hatte eine Ausbildung als Steinmetz an der Kölner Dombauhütte und habe diesen Ausbildungsplatz auch bekommen und habe sogar mal angefangen, aber nach 3 Wochen abgebrochen, weil ich festgestellt habe, ich war nicht schwindelfrei. Und das Beeindruckendste, was mir damals der Dombaumeister mitgegeben hat, war, Jung, der Dom wiegt oben so viel wie unten. Also das Fundament ist genauso schwer wie der Dom, die Kathedrale. Und die Idee zu haben, dass man quasi so eine riesen Kathedrale baut, und ja, die Kölner brauchen manchmal ein bisschen, ne, 630 Jahre, es gibt Dinge, also wenn ich mir so manches in Köln angucke, so manche Baustelle oder Brücke, dann sage ich, das könnte auch, oder denk mal an die Oper, ja, das könnte in die Richtung gehen. Ja, ne?
Genau. Also man kann, und das, ich sage das so oft auch meinen Studierenden, das ist das beste Beispiel, dieser Dom, gilt für jeden Dom in dieser Zeit, im 13. Jahrhundert. Ihr könnt es in 3 Phasen, in 3 Sätzen zusammenfassen. Der erste Satz ist, wir bauen einen Dom. Diese Orientierung. Es gibt eine tolle Darstellung, die kann man nur jedem empfehlen, auch jedem jungen Menschen. Angeblich werden ja im Kölner Dom die Heiligen Drei Könige aufbewahrt. ja, in so einem goldenen Schrein. Das ist der Wert, was die Kinder fragen immer, was kostet das denn? Wie viel Milliarden Versicherungssumme oder was, ne, was die heute interessiert? Wie teuer ist dieses Goldgefäß, ne? Da gibt es eine Darstellung, auch die, die ist erklärungsbedürftig, wo die Apostelfiguren auf den Schultern der Propheten des Alten Testamentes stehen. Die sind über denen angeordnet. Und damals gab es einen Philosoph in Chartres, Bernard de Chartres, der hat gesagt, wir Heutigen sehen, was wir sehen, weil wir auf den Schultern unserer Vorfahren sitzen. Und genau das ist das Thema. Wir sitzen auf den Schultern von Generationen, die Kriege erlebt haben, die Notsituationen erlebt haben, die Hunger erlebt haben, die Epidemien erlebt haben. Und wir tun heute so, als ob das, was wir bei Corona erleben, unik wäre, einzigartig. Und wir haben Angst, dass die Gesellschaft dabei untergeht. Ja. Dass die Menschen wie die Fliegen sterben. Was für ein Driss wird man auf Deutsch sagen? Die Menschen brauchen, die müssen keine Angst haben und dürfen diesen Alarmismus nicht weitertragen. Die Gesellschaft wird permanent unter Alarm gehalten. Ja. Mit täglichen Neuinfektionen. Bei 80 Millionen haben wir 3000 Neuinfektionen. Was für ein Schwachsinn. Dass sich die Politiker nicht dumm dabei vorkommen, frage ich mich manchmal, das überhaupt zu rezitieren. Und die Wissenschaft dabei nicht delegitimiert. Entschuldigung.
Übrigens, damals, im Mittelalter, beim Schwarzen Tod, der Pest, ist ein Drittel der Weltbevölkerung gestorben. Ja, das muss man sich mal klar machen. Ne? In Oxford jeder Dritte.
An der Hochschule Oxford, zwei Drittel aller Studenten gestorben. Also, und jetzt komme ich zu dem Thema. Und das, was die Menschen damals erstmals gespürt haben, ist, zum ersten Mal, dass der Tod, also in dem Fall der schwarze Tod, alle gleich macht. In einem stark hierarchisierten, pyramidal strukturierten Weltbild stirbt der Papst, stirbt der Kaiser, stirbt der Bürgermeister in Köln, die beiden. Also arm und reich sterben. Und das führt zu einem wahnsinnigen Subjektivismus. Und wenn wir uns fragen, woher die Renaissance kommt, die Bewegung der italienisch Rinascita, der Neugeburt, hätte es ganz viel damit zu tun, dass wir, ähnlich wie heute Corona analog, diese Krankheit alles durchgemischt hat sozusagen und zu einem neuen Denken geführt hat. Der Karl-Heinz spricht ja auch von diesem neuen Paradigmenwechsel nach Corona. Mhm. Also Stillstand als Beschleunigung. Auch das war damals.
Ja, genau.
Also ihr könnt viele Paradigmen von früheren Zeiten auf heute analogisieren zumindest. In gewisser Form, vielleicht abgeschwächt, ne? aber doch immerhin. Und dann kommt der Subjektivismus. Und dann sagt der gleiche Typ, der sagt, wir bauen einen Dom, wenn du den fragst, der sagt 300 Jahre später, ich behaue Steine für die gleiche Tätigkeit. Also es hat eine Fragmentierung stattgefunden.
Ja.
Zum Subjekt hin. Auf einmal wird das Rathaus in Köln höher als der Domturm. Es ist kein Wille mehr da, keine Vision, den Dom weiterzubauen. Mhm. Und wieder 300 Jahre später sagt der gleiche, was machst du da, was mähst du da, ne? Der sagt nicht, ich behaue Steine. Der sagt, ich verdiene Geld für meine Familie. Also noch ein neues Paradigma. Ich verdiene Geld für meine Familie heißt, Identität von Beruf und Berufung fällt völlig auseinander. Und da stehen wir heute übrigens in dieser Zeit.
Aber Hubertus, wenn du das so sagst, ich kenne sowas Ähnliches. Peter F. Drucker, der dieser Management-Coach und Wissenschaftler, der ja sehr viele Grundlagen für Management und wie geführt wird gelegt hat, der hat das auch mal gebracht. Ne? Der sagte, der Arbeiter, der sagt, ich baue einen Dom, eine Kathedrale. Der andere, der sagt, ich verdiene Geld. Und der dritte, der im Prinzip sagt, ich bearbeite hier und mache ein Kunstwerk aus dem Stein. Ja. Und welchen Mitarbeiter willst du haben? Das heißt, das ist ja später wirklich in Managementkulturen eingezogen. Mhm. Und die Frage ist, sagst du, es fehlt uns heute wieder an Visionen letztendlich?
Genau. Ich gehe oft, das müssen wir mal machen, irgendwann zusammen, ich gehe oft nachts auf den Kölner Dom mit Unternehmern und versucht, den Analogien aus der frühen Zeit sozusagen aufzuzeigen, in die Gegenwart zu übersetzen. Und eines der wichtigsten Paradigmen ist es, den Menschen, also den Führungskräften, dem Management, über die sogenannten vier Kardinaltugenden zu sprechen. Tugend heißt, kommt aus dem alten Deutschen, Taugen, und es sind einfach nur vier Eigenschaften. Die stammen aus vorchristlicher Zeit, also aus aristotelischer Zeit, und sind perfekt ins heutige Management übersetzbar. Nämlich die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapferkeit und das Maß. Das könnt ihr so runterbuchstabieren und ins heutige Management übertragen. Ich will ein Beispiel nennen, bei der Klugheit spricht Aristoteles 400 vor Christus von der sogenannten Duziditas, der Gelehrigkeit. Auf Deutsch würde man heute sagen, man lernt nie aus. Mhm. Was haben wir für Schwierigkeiten als Vorstandsvorsitzende, als große GmbH-Geschäftsführer, uns was sagen zu lassen von einem inferioren Mitarbeiter, von einemjenigen, der vielleicht jung angefangen hat, aus seiner Perspektive. Ist in Deutschland ein Riesenthema, dass sich der Chef was sagen lässt von einem Mitarbeiter. Oder Memoria, Erinnerung, Gedächtnis. Wie oft fällt es uns schwer, etwas zu wiederholen, was wir gerade in der Besprechung erlebt haben? Da sagen die 5 Leute 5 unterschiedliche Dinge. Also es ist schon total faszinierend, wie die Klugheit sozusagen von Aristoteles charakterisiert wird, wie aktuell die heute ist. Oder klug und gut. Aristoteles sagt immer, das Kluge und das Gute gehören zusammen. Wenn man es nicht gut mit seinem anderen meint, mit seinem Mitarbeiter, mit seinem Kollegen, mit seinem Chef oder untergeordneten Mitarbeiter, wenn man es nicht gut mit dem meint, hat es überhaupt keinen Zweck. Wenn der Faktor Sympathien, also Sympathie wegfällt, hat es überhaupt keinen Zweck, miteinander erfolgreich zu arbeiten. Mhm. Dann muss der Versuch sozusagen im Keim ersticken. Und das sind so Dinge, das können wir heute wahnsinnig tun. Oder die Gerechtigkeit, da sagt Ulpian im dritten Jahrhundert nach Christus, sagt, Justitia est suum quique tribuendi, jedem das Seine zuzuteilen. Also der Mozart der Menschenführung ist der, der es schafft, aus dem Mitarbeiter das Beste rauszuholen. Weil viele Menschen sind ziemlich perfekt gemacht, von ihrer Konstruktion her, in Anführungsstrichen. Man muss es nur rausholen aus den Leuten. Man muss denen Mut machen, man muss die begeistern können.
Ja.
Und das können wir lernen. Und das meinte ich mit den breiten Schultern, auf denen wir stehen.
Ne? Aber das lernen wir an den MBA-Kaderschulen eigentlich leider nicht. Ich habe das jetzt gerade mal mitgeschrieben. Das meiste, was du gerade zitiert hast, kenne ich aus dem Lateinunterricht. Ja. Und sagen wir aus einer altsprachlichen Bildung.
Ja, ja.
Aber diese Werte kriegst du eigentlich in der Business School nicht so beigebracht. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, mit einem anderen. Die nennen das anders.
Genau, ja. Das ist das Verrückte. Das ist eine andere Sprache heute. Aber es ist das Gleiche oft gemeint. Wir könnten es so schön pointiert ausdrücken heutzutage. Ja?
Ja. Ich meine, das ist halt ein grundsätzliches Problem, was wir hier haben. Ne? Du nennst es keine Zukunft ohne Herkunft. Also dieses Wertegerüst, das Wertekorsett, was heute nicht mehr vermittelt wird. Übrigens, ich mache hier mal kurz einen Interrupt. Seht ihr meine Kurve noch ausschlagend?
Ich sehe die sehr gut. Ja, alles gut.
Okay, bei mir schlägt nichts aus. Also deshalb, okay, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, keine Zukunft ohne Herkunft. Dieses Wertegerüst, was wir mitbekommen haben, was wir in der Schule, im elterlichen Haus im Laufe der Zeit mitbekommen und auch dem Umgang mit Neuen. Als wir gesprochen hatten mit Stefan Grünewald, da sagte der, früher gab's mal die Wanderjahre, die Walz. Das waren die Jahre, wo du mal rausgekommen bist aus deinem Trott und was anderes, was Neues gelernt hast, weg von Papa und Mama. Du hast andere Fertigkeiten gelernt als Schreiner, Dachdecker, was auch immer. Oder bei der Bundeswehr sind wir auch rausgekommen oder im sozialen Jahr. Das findet aber heute nicht mehr statt.
Ach, das nennt man heute Work and Travel, oder?
Ja, aber das findet ja leider auch nicht mehr statt. Also wenn ja, seit einem Jahr kein Work and Travel. Ich hatte jetzt also einen armen Studenten, der war eigentlich nach Zürich, an die ETH Zürich gegangen, wollte dort studieren. Der war keine 3 Wochen da, da haben sie den wieder nach Hause geschickt wegen Corona. Und jetzt sitzt er wieder im selben Zimmer bei seinen Eltern und er sagt, mir fällt so dermaßen die Decke auf den Kopf. Und dann muss ich sagen, weißt du, wenn wir als gesetzte Menschen, die eine Familie haben, die Kinder sind groß und so weiter, über Corona klagen, die Jugendlichen, die manchmal schon fast ein bisschen ausrasten, weil sie all das, weißt du, man geht als junger Mensch, man sucht einen Partner, den kannst du im Moment nicht finden oder nicht suchen, weil du nicht in die Disco. Das hat alles zu. Selbst das Fitnesscenter kannst du nicht mehr besuchen. Und die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Also für die ist das ja viel dramatischer wie für uns, die jetzt sagen, okay, dann bleiben wir halt mal ein Jahr zu Hause. Ja, dann kochen wir eben abends selber. Aber für die Jugendlichen, für die Kinder ist das natürlich eine Katastrophe. Auch in Form des, was sozialisiert wird da in der Gesellschaft.
Ja. Das ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Ne? Alles zuzumachen, ob das überhaupt verhältnismäßig ist. Ob es von Anfang an verhältnismäßig war. Die Frage muss erlaubt sein. Angesichts von 250.000 Krebstoten jedes Jahr. Mhm. Und 250.000 Herzinfarkttoten jedes Jahr in Deutschland alleine.
Muss 400.000 mit Gefäß und Herzinfarkt.
Genau. Muss die Frage erlaubt sein, ist das gerechtfertigt, was wir machen? Ist das noch verhältnismäßig? Die Grundfrage des Verfassungsjuristen ist das übrigens, ne?
Ja. Das haben wir letzte Woche auch mit Jörg Haas besprochen, der ja auch da sehr aktiv ist, gezwungenermaßen, ob es verhältnismäßig ist und ob es grundrechtsgemäß ist. Ich glaube, da werden wir noch viele Jahre mit beschäftigt sein.
Auf jeden Fall mit der Aufarbeitung.
Ja. Mit der juristischen Aufbereitung auch.
Ganz genau, ja. Also, ich glaube,
aber die Frage, Hubertus, weil du dich ja viel mit Werten, Gesellschaft auseinandersetzt, du bist ja selber ein Botschafter der rheinischen Kultur. Ich sage ja immer, der Rheinländer an und für sich ist ja eigentlich der Buddhist, der Europäer, ne? Genau.
Das notiere ich mir jetzt, das wird der Folgetitel.
Wenn man das mal so betrachtet, Kölsche Grundgesetz, et küt wie et küt, heißt nicht Fatalismus, aber so nach dem Motto, wehr dich nicht dagegen, es musste so kommen. Et küt wie et komme sult, ne? Also es kommt, wie es kommen sollte, also es ist schon richtig, so wie es ist. Es hätte noch immer Jod je jange, ne? Und diese Sprüche, da steckt ja ein bisschen Fatalismus, ein bisschen Buddhismus. Und deshalb glaube ich, diese Verbindung zwischen Römer, also wir haben ja also ja 2000 Jahre römische Geschichte in Köln, aber dann auch das, was da draus gekommen ist, dieses, ich nenne es mal ein bisschen laissez-faire, der französische Einfluss, das hat uns, ich sag mal so, den Kölschen eigentlich auch zum italienischen Buddhisten gemacht hier in Köln. Stimmt meine Beobachtung da.
Genau. Also, was der Karl-Heinz gerade, was du ganz richtig ansprichst natürlich, hier ist Karl Zuckmayer, sagt das in des Teufels General in einer Stelle, der kommt ja aus Nackenheim am Rhein, der sagt ja, hier ist alles durchgelaufen. Hier hat der Römer, der dunkelhaarige Römer dem blonden Mädchen Latein beigebracht. Dann kam der französische Schiffer, der keltische Reiter, der schwedische Legionär, der holländische Schiffer. Alles hat hier gelebt, geliebt, gesoffen und Kinder gezeugt. Und das sind wir heute. Und da haben die Black Jews ein Lied gemacht. So sind wir alle hingekommen. Ich war übrigens dabei, als dieses Lied entstand. Ja. Eines der bekanntesten Kölner Karnevalslieder in Bethlehem. Ja. Waren wir mit dem Blackfest in Bethlehem. Da müsst ihr euch mal vorstellen, in Israel entsteht das größte Heimatlied der Stadt oder des Rheinlandes, diese pathetische Hymne an den Rheinländer. So ist das. Aus der Ferne liebt man sozusagen die Heimat. Ja. Und das macht den Rheinländer aus. Der Rheinländer hat Humor. Der kann sich in der Arm und ob der Arm nehmen, in den Arm und auf den Arm nehmen. Humor kommt aus dem Griechischen ins Lateinische übertragen und bedeutet Bodenständigkeit. Humus heißt der Boden. Das heißt, der Rheinländer, nicht nur der Rheinländer, aber da könnten wir ein Paradigma für den Restdeutschen sein, der Rheinländer sozusagen nimmt sich selber nicht ernst. Ich bin das beste Beispiel, ich nehme mich auch selber leider auch nicht ernst genug, so, das ist das Problem. Aber das macht einen natürlich berührbar und das sozusagen, es lässt einen anrührig sein und anrührend und versucht den Leuten was mitzugeben. Und ich glaube, der Rheinländer hat die Botschaft, die der Karl-Heinz eben sagte, es hätte noch immer Jod je jange. Dieses Vertrauen. Es gibt einen unglaublichen Witz, den ich jetzt eigentlich nicht erzählen darf, aber der Tünne sitzt am Klo, ne? Auf der Toilette, da wo heute McDonald's ist in Köln, in der Trankgasse, und hat Elzezuppe gegessen, ne? Erbsensuppe. Ja. Und es ist sozusagen der letzte Kriegstag, die letzten Bomben fallen auf Köln. Wir schreiben das Jahr 45. Eine Bombe trifft den im Freiluftraum, der sitzt auf Toilette, erledigt sein Geschäft, putzt sich der Popo ab und sagt, ich hätte niemals gedacht, dass das so eine Wirkung hätte. Also ich hätte nie gedacht, dass das so eine alles zu verlieren aus seinem Leben wird. Also der sitzt am Klo, sitzt auf einem Freiluftraum und nackt im Popo und sagt, ich bin nicht. Also das ist im Grunde das Thema. Schlimme Dinge erleben und damit auch humorvoll umzugehen. Wir müssen, und das ist das Thema Orientierung, wir müssen mit den Dingen positiv umgehen und müssen den Menschen Orientierung geben.
Ja, ich glaube, genau.
Ein ethischer Imperativ. Ja.
Und nicht, aber du sprichst jetzt was Wichtiges. Ja, Entschuldigung, du sprichst jetzt was an, dieser Positivismus, also ich sag mal auf der einen Seite Unrat vorbeischwimmen lassen, also wenn du Dinge nicht ändern kannst, dann lass es einfach mal laufen, ja, ja. Und auf der anderen Seite dieses Positivdenkende, naja, das wird schon wieder, ne, ja. Und ich glaube, das wohnt dem Kölner inne, ja, und die Frage ist, was heißt das denn im übertragenen Sinne auf unsere Gesellschaft? Weil ich habe oft das Gefühl, wir sind so negativ. Also ich hasse Thema, der Roland weiß das, ich schreibe, habe ja viele Bücher zum Thema Digitalisierung geschrieben und ich habe immer gesagt, das Digitale verändert viel, aber wir müssen die Chancen erkennen, nicht nur die Risiken. Tendenziell sind wir Deutschen aber so, dass wir eher immer sagen, das Glas ist halb leer und nicht halb voll, ja, und nicht über die Chancen sprechen. Die Frage ist, was bedeutet das denn, wenn eine Gesellschaft eher negativ ist oder eher Risiken sieht, denn Chancen?
Ja, das ist wirklich eine katastrophale Situation. Du sagst eben, der rheinische Buddhismus, ich würde sagen, Buddhismus und Christentum kommen da zusammen. Es gibt einen Spruch, der heißt, prüfet alles und behaltet das Gute. Ja? Jede Art der Orientierung, also der vermittelten Orientierung, wird gern unter Fundamentalismusverdacht gestellt. Wir brauchen eine neue Kommunikation. Wir müssen den anderen ausreden lassen und das, was der sagt, wertschätzen. Das hat was mit Werten zu tun. Nicht sagen, der ist Fundamentalist, der ist Nazi, der ist links, der ist braun, der ist schwarz oder grün, sondern wir müssen ihnen zuhören. Und sagen, was die zu sagen haben und das Beste behalten davon. Und nicht alles unter Fundamentalismusverdacht stellen, was gesagt wird, von der einen oder anderen Seite. Also wir brauchen eine neue politische und ethische Kommunikation. Das ist mein Petitum. Also das würde ich schon sagen. Den Leuten zuhören, es gut mit dem anderen meinen. Ihr müsst euch vorstellen, als Köln eine römische Kolonie war, gab es einen Rechtssatz, der heißt du und des, ich gebe, damit du gibst, oder auf Kölsch, was habe ich davon? Was habe ich davon? Ne? Ich gebe dir 5 Mark und erwarte eine Gegenleistung. So.
Ja.
Das Christentum hat das massiv verändert mit dem Thema Barmherzigkeit. Ihr kennt alle die Geschichte, am 11.11. ist ja im Rheinland Sessionseröffnung, aber vor allen Dingen St. Martin. Da ist ein Mann, der trägt den Namen des römischen Kriegsgottes Mars, nämlich Martin, der teilt den Mantel mit dem Bettler. Mhm. Und der macht etwas Revolutionäres für die Spätantike. Mhm. Bis heute übrigens, Wealth by Sharing, sagt der Amerikaner, Reichtum durch Teilen, in jeder Beziehung. Das heißt, er gibt etwas ab und bekommt einen Mehrwert, denn er macht den Menschen glücklich. Das ist ein Riesenthema. Deswegen ist er bis heute ein Superstar, der heilige Martin, immer am 11.11. mit den Fackeln, die Martinszüge und so. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Thema Misericordia ist gut mit dem anderen meinen, barmherzig sein. Mhm. Und dann kann auch Politik erfolgreich gestaltet werden, wenn wir es gut mit unserem Gegenüber meinen und nicht sagen, was will der schon wieder, was hat der schon wieder, was drischt der wieder für Parolen oder so, den Menschen in die Augen gucken und es wirklich gut mit ihm meinen und erstmal das Gute sehen. Die deutsche Gesellschaft, sagt Schopenhauer sehr treffend, ist eine totale Neidgesellschaft. Das ist das Gefährliche. Der Neid zerfrisst die Menschen und damit wir müssen aufpassen. Das macht es sehr, sehr angreifbar. Das ganze System wird fragil dadurch. Die ganze Pluriformität wird fragil, weil Pluriformität ist ja was Gutes. Verschiedene Werte ist ja was Tolles. Das hat übrigens in Spanien toll funktioniert schon in früheren Zeiten. In Zeiten der Mauren, als Mauren, Christen und Juden miteinander gelebt haben, koexistiert. Das könnte bei uns auch super klappen. Wir müssen uns zuhören.
Ja.
Das ist richtig. Ja, Karl-Heinz?
Die Frage ist, die Kölschen, du hast das ja mal so beschrieben, die sind halt sehr durchmischt. Also da ist jeder vorbeigeritten, gibt böse Leute, die sagen, da ist jeder mal drüber gerutscht. Ne? Und Fakt ist, es gibt ja sogar Sprüche wie, mach keine fiese Matenten. Das war ja in Anlehnung an das französische Tent, also das Zelt. Die Mädels sollten nicht mit den Franzosen in die Zelte gehen und da Unsinn machen, weil die kamen dann meistens schwanger daraus. Genau. Das war ja das Kernproblem.
Genau.
Und so hat ja der Kölner selbst das, obwohl es ja eher negativ behaftet war, der hat die Wortwelt und alles adaptiert. Er hat also immer alles für sich angenommen und heute haben wir noch das Portemonnaie und so weiter. Das sind ja alles Begriffe, die von dem französischen Besatzer einfach übernommen wurden. Andere hätten die aus dem Dings gejagt. Und wenn man den Karneval sich anguckt, der ist ja eine Persiflage auf die Besatzer immer gewesen. Ja. Ne? Deshalb die Roten, die Grünen, die Blauen und die Weißen in Köln, ne? Vor die Karnevalsvereine, die ja eigentlich mit ihren Holzgewehrchen irgendwie die auf die Schippe genommen haben, die Besatzer. Genau. Und daraus aber ein schönes Fest gemacht haben. Ja? Die Frage, was können denn die Deutschen von den Kölnern lernen im Sinne von Buddhismus, tät noch immer gut, Jange, nimm dich selbst nicht so ernst, ne? Genau. Also all diese Begriffe, die genau. da vorkommen.
Das Wichtigste. Ich glaube, der Überbegriff, ich steige jetzt mal als Nicht-Kölner da ein, ja. Ich habe zwar jetzt auch, darf ich noch mitreden, ja?
Ja, bitte.
Ich habe ja eine kleine kölnische Sommerhistorie. Ich war einmal 1989 in Köln, das war während der Bundeswehrzeit. Dann einmal um die 2012, Karl-Heinz, ne, haben wir zusammengearbeitet, hatte ich meine Kölner Episode. Und genau. jetzt auch wieder, also ich habe ja auch quasi meine dritte Kölner Episode jetzt. Und ich glaube, das, was dem Kölner so als Überbegriff zuzuschreiben, ist auf jeden Fall Toleranz. Ja, also Weltoffenheit und Toleranz. Ich glaube, das ist das, woran es wirklich zum Teil fehlt heutzutage. Und da haben wir auch mit Trump erlebt, dass all die, sag mal, totalitären Ansätze, die wir auch, oder Tragödien, die wir selbst in Deutschland auch schon hatten, wo alle schon lange gedacht haben, ach, sowas kann nie wieder passieren. Wir haben es eigentlich erlebt mit Trump, dass es jederzeit eine Spaltung der Gesellschaft und eine mediale, fortwährende Verängstigung der Gesellschaft genau dazu führt, dass man auch den letzten Führer wählt, wie jetzt Trump war oder wie es damals Hitler war. Und das ist so mein Anliegen auch. Wir haben ja auch verschiedenste Wahlen in diesem Jahr. Jetzt beginnt quasi auch der Wahlkampf und diese Ausgrenzung, Abgrenzung, dass die Menschen einfach noch die Gelegenheit haben oder sich mal Gedanken machen, um mal wirklich hinzuhören, richtig hinzugucken. Und ich fand es gut, Hubert, das, was du gesagt hast vorhin, dass es scheint ja so, als gäbe es in den Medien gar nichts anderes mehr, außer jetzt 3000 Neuinfizierte jeden Tag. Okay, das ist natürlich schlimm, aber im Verhältnis ist das tatsächlich lange nicht mehr. Ich habe auch einen guten alten Schulfreund, der ist Mediziner, der ist also Chirurg, der sagt auch, also das ist unglaublich, dass es scheint kein anderes Thema mehr im Gesundheitswesen zu geben. Und dabei werden andere notwendige Operationen und alles einfach mal abgesagt über Wochen und Monate. Also da ist die Verhältnismäßigkeit offensichtlich nicht mehr gegeben. Und ich denke, wir sollten zuhören, wir sollten uns auseinandersetzen. Wir nennen ja auch unseren Podcast Perspektivwechsel, dass man mal die Perspektive des anderen einnimmt und mal seine eigenen Argumente und die Gegenargumente einfach mal austauscht. Und die Wahrheit liegt immer in der Mitte, die liegt immer im Kompromiss und die liegt immer darin, eine Lösung zu finden und sich nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Mhm. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, jetzt auch in Richtung des Wahlkampfes, der ansteht, dass die Menschen nicht wie 2015 in der sogenannten Flüchtlingskrise aufgewiegelt werden oder sich aufwiegeln lassen und am Ende dann sagen, naja, was ist denn eigentlich passiert? Eigentlich nichts. Ja, das ist war ein Windhauch der Geschichte, wo wir richtig agiert haben, größtenteils. Und das Lebe geht weiter. Ja. Und das ist so, mein Anliegen. Und das, was wir auch von den Kölnern sicherlich lernen können, nochmal die Toleranz. Das erlebe ich selbst.
Genau. Und was wir von eurem Thema
Perspektiv... Eine gute Runde gedreht.
Was wir von eurem Thema Perspektivwechsel lernen können. Nee. Seid ihr durch oder nee? Kann ich noch was sagen oder ist es schwierig?
Natürlich. Selbstverständlich.
Noch ein Wort zum Thema Perspektivwechsel, wie der Podcast heißt. Der Perspektivwechsel ist ja sozusagen das Mittel der Objektivität. Das heißt, man sagte früher im Rechtssystem, audiatur et altera pars. Man höre auch die andere Seite. Das heißt, die Voraussetzung, um objektiv zu sein, ist ja, dass ich die Perspektive von anderen einnehme. Und ich glaube, das müssen wir lernen. Wirklich, da führt kein Weg dran vorbei. Und zwar wohlwollend.
Ja.
Wort sympathisch spielt da eine große Rolle. Sympathien heißt auf Deutsch Mitleiden. Wenn ich kein Mitleid empfinde mit anderen, mit einer anderen Situation, dann kann ich keine Perspektive wechseln. Ich kann nicht tolerant sein, wenn ich keinen eigenen Standpunkt habe. Wie soll ich dann tolerant sein? Wir brauchen also Orientierung, wir brauchen Sympathie, wir brauchen Herzensbildung. Und das meine ich nicht im medizinischen Sinne, sondern im moralischen, ethischen Sinne. Das macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig.
Ja.
Ja? Bei allen Neuerungen, die auf uns zukommen. Beim Thema künstliche Intelligenz, es kommen unfassbare Veränderungen auf uns zu. Der Karl-Heinz drückt das ja fantastisch aus. Aber wir brauchen ein starkes Wertegerüst, um dem sozusagen zu begegnen.
Positiv, ja, absolut. Und so wie du sagst, keine Zukunft ohne Herkunft, so sage ich ja immer, wir müssen eine Haltung und ein Bewusstsein entwickeln, um den Standpunkt zu festigen, damit wir dann entscheiden können, was wollen wir, wie können wir die Zukunft provozieren und was wollen wir auch auf gar keinen Fall, dass passieren sollte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema.
Absolut.
Gut. Sehr schön. Da haben wir eine gute Runde gedreht heute. Sehr engagiert und sehr passioniert. Super, Hubertus, vielen Dank dafür. Okay. Dann kriegen wir die Kurve in unsere Abschlussrubrik, die Tops und Flops der Woche. Das sind immer so die Punkte, wo wir auch gerne so ein paar persönliche Sachen reinfließen lassen. Karl-Heinz, die letzten Tage, was waren so für dich die empfundenen Tops und Flops?
Also mein Flop ist ehrlich gesagt diese unglaubliche Beschleunigung, die wir im Moment erleben. Also ich muss euch offen sagen, ich sitze manchmal hier morgens um 8 Uhr am Schreibtisch, im Homeoffice natürlich, und abends um 7:30 gehe ich dann komplett fertig hier raus. Ja. Und die Art und Weise, wie ich mich da selber kannibalisiere, die geht mir langsam ein bisschen auf den Senkel, weil es unglaublich schnell geht. Also das hat positive, aber auch eben echt negative Aspekte. Und ich muss merken und lernen, ich muss auch besser haushalten, auch mit meiner eigenen Kraft. Und jetzt bei dem schönen Wetter, heute werde ich es wieder nicht schaffen, nach draußen zu gehen. Aber der Stop ist, es ist wunderschönes Wetter. Wir erleben, glaube ich, ein tolles Frühjahr. Die Menschen sind wieder viel besser gelaunt. Ich merke das, wenn man draußen mal Leuten begegnet. Ne, die lachen, die gehen mehr spazieren.
Ja.
Und insofern bin ich sehr zuversichtlich, dass wir diese Kurve kriegen werden. Und wenn dann jetzt die Bundesregierung auch das mit dem Impfen in den Griff kriegt und endlich mal die Menschen dann auch tatsächlich schützen kann von dem, was da kommt, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir da eine gute Kurve kriegen.
Ja.
Na, und Hubertus, was waren für dich so die Flops und die Tops der Woche bisher?
Mein Flop der letzten Tage ist, ich sitze immer dank Lockdown am Schreibtisch und schreibe wie ein Weltmeister irgendwelche Sachen, wenn ich Bücher schreibe zum Beispiel, was ich gerade zweifach tue, dann schreibe ich und denke, wie der Hase und Igel, ihr kennt das vielleicht, die Geschichte, dass man da ankommt, wo man angefangen hat auf einmal. Also man ist zurückgeworfen, wenn man Sachen nach Diktat schreibt und denkt, was hat derjenige, der das diktiert hat, dir gesagt, und ist total verwirrt danach. Also so geht's mir nach Stunden des Schreibens.
Ja.
Das ist ein bisschen problematisch. Aber mein Top ist auch, dass es jetzt wirklich bald, dass die Muckibude bald wieder aufgeht. Da freue ich mich schon drauf. Also dass der Sport wieder losgeht.
Und die Outdoor-Muckibude, ja. Das genau. Ist richtig.
Übrigens, das finde ich auch ganz wichtig, auch aus persönlichen Gründen, dass die Claudius-Therme und das Neptunbad dann auch nicht aufhalten. Das fehlt so ein bisschen. Das ist so ein bisschen egoistisch, aber die sind so schön, diese Produkte. Und es ist traurig zu sehen, dass die vollkommen ungenutzt da stehen. Das ist übel.
Vielleicht können wir die Claudius-Therme mal als Sponsor für den Podcast gewinnen in den nächsten
Jahren. Ja, gute Idee.
Wir gucken mal.
Gute Idee. Also alle, schaut mal, Claudius-Therme Neptunbad im Internet. Tolle Bilder.
Kann ich bestätigen. Kann ich. Ja. Na, bei mir, Top und Flop der Woche bisher, also ich habe ja hier vor Weihnachten, also wirklich im Winter angefangen, ein Gartenhäuschen noch zu bauen. Und jetzt wollte ich das mal, da war das Wetter wochenlang jetzt nicht so, jetzt wollte ich das fertig bauen, Stück für Stück am Wochenende. Und jetzt brauche ich da Material und das kann ich weder online noch offline kriegen. Also versucht ihr mal bitte ein Oberlichtfenster zu bestellen, was weniger als 8 Wochen Lieferzeit hat. Also ich bin so ein bisschen verzweifelt. Ich will ja den lokalen Handel auch unterstützen. Und das sind auch manchmal Dinge, die kann man nicht so einfach allein von den Dimensionen online bestellen. Da gucke ich hier auf so eine halbe Baustelle. Das ist so ein bisschen ein Flop. Aber ansonsten, der Top der Woche ist so ähnlich. Wir haben Pflanzen bestellt online. Die sind dann nicht gekommen oder nicht in der Qualität. Und dann haben wir die heimische Baumschule wieder entdeckt. Ja, die haben das alles toll. Also unterstützt den lokalen Handel, liebe Leute. Die können auch alles. Die können auch online inzwischen größtenteils und haben ein Telefon und liefern sogar gerne. Dass die Wirtschaft und der Frühling wieder anlaufen.
Absolut. Selbst bei meinem Metzger Peter Kraus kannst du über WhatsApp bestellen und dann gehst du da hin und pickst. Das ist total fantastisch.
Geht alles. Na gut, super. Dann Hubertus, nochmal vielen Dank für deine Zeit, deine Gedankenwelt, und das hat uns sehr gefreut, und ich würde gerne mal den Kölner Dom mit dir gemeinsam besteigen.
Definitiv. Wir machen die Tour.
Wenn er wieder
klaro.
Ja, okay.
Also.
Alles Gute.
Bis bald. An alle. Tschüss.
Schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, teilt sie, liked sie, shared sie, kommentiert sie. Nächste Woche geht es wieder weiter mit illustren Gästen. Erde 5.0 freut sich auf euch. Alles Gute und euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Und wir bedanken uns nochmals beim Unterstützer dieser Episode, nämlich Relify.com. Relify formuliert eure Inhalte so, dass sie bei Google auf Seite 1 ranken. Vielen Dank dafür nochmals an Relify.com. Relify, die Plattform für relevantes Schreiben im Netz. Relify.com. Relify schreibt sich wie folgt: relify.com. Nochmal. Relify, wenn ihr das in den Browser eingebt, bitte relify.com. Einfach über die Webseite anmelden, Bezug nehmen auf Erde 5.0 und eine kostenlose Trial vereinbaren. Viel Spaß damit!